So wollen wir vor dich treten, Vater im Himmel, danke dir, dass wir so einen wunderbaren Tag erlebt haben, von den äußeren Umständen her, von dem Wetter und von allem, was du geschenkt hast. Danke dir, dass wir auch an dem Tag, wenn er jetzt zu Ende geht, uns hinsetzen dürfen und dein heiliges Wort aufschlagen dürfen. Danke dir, dass du uns damit reich beschenkst und dass du es benutzt, um in unser Leben hineinzusprechen. Ich danke dir dafür. Ich will dich darum bitten, dass du es uns verstehen und erkennen lässt, dass du uns ernährst, dass du unseren Seelen das gibst, was sie brauchen. Herr, wir sind ausgehungerte und ausgedörrte, ein ausgedörrtes Land, wenn wir ohne dich zurechtkommen müssen, wenn wir ohne dein Reden und ohne deine Offenbarung leben müssen. Aber dein Wort ist wie lebendiges, strömendes Wasser, das hineinfließt in unser Leben und das kräftigt und das stärkt und das neu ausrichtet und Hoffnung und Freude gibt. Ich bitte dich, Herr, gib du deine Gnade. Amen. Okay, ja, 2. Mose 19 sind wir mittendrin. Kommt dazu, baut einfach mal noch einen Stuhl dazu. Einen Stuhl von drüben. Und dann erweitern wir die Runde, das passt. Vielleicht müssen wir noch ein paar geschicktere Stühle für hier besorgen. Ja, die sind viel besser hier.
Ja, genau.
Sehr schön. So, schön, dass du da bist. Okay. 2. Mose 19. Und wir lesen ab Vers 1, da doch der eine oder andere da den Zusammenhang vermissen wird. Und hier steht so geschrieben: Im 3. Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste. Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, und er rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Soweit. Wir was wir schon alles gemacht haben, das lohnt sich gar nicht davon anzufangen. Aber das ist zuletzt, was wir angeschaut haben. War, wie das Volk Israel eben zuerst hier ankommt, an dem Berg Sinai, um Gott zu begegnen. Er hat sie herausgeführt und jetzt haben wir die Einleitung hier, diesen ersten 5, 6 Versen. Könnt ihr auch noch ein bisschen darüber hinaus dehnen, aber ich sag mal so bis Vers 6, haben wir die Einleitung, die Hinführung. Jetzt wird ein wichtiger Bund geschlossen mit dem Volk Israel. Ein Vertrag, es klingt ein bisschen zu und es ist mehr, haben wir gesehen, ja. Es ist eine unverbrüchliche Vereinbarung oder eine Beziehung, die man eingeht zueinander, bei einem Bund. Und so spitzt sich das zu, man kann sich förmlich so die Trompeten vorstellen, die sich einstimmen, das Brodel wird immer lauter, sozusagen die Laola-Welle, und dann, wow, jetzt geht's los, ja. Und jetzt ist die Einleitung, die Hinführung, Gott fängt an zu reden. Wir sind an diesem besonderen Ort angekommen und Gott fängt an zu reden. Mose geht zu ihm hoch und der Herr sagt, was er dem Volk mitteilen soll. Was ist das Erste, was er dem Volk weitergeben soll? Also,
sie sollen hören.
Sie sollen hören, wie das Erste. Das Erste, was steht hier? Vers 4.
Erinnert an das, was er für sie getan hat.
Ja, genau. Also, Rückblick, ja? Das bedeutet, er fordert sie auf, es steht jetzt an diesem Punkt, schaut zurück. Betrachtet, was jetzt geschehen ist bis jetzt.
Wie mächtig ich bin auch, oder?
Ja, und das hängt damit zusammen. Wie mächtig er ist und was für eine wunderbare, großartige Rettung er bewirkt hat. Wir müssen Wiederkäuer sein. Ja, also, das muss man verdauen und verdauen und verdauen, weil unser Gedächtnis, das ist genauso gefallen wie der restliche Mensch. Und wir brauchen Zeit. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ihr euch Zeit nehmt, hierher zu kommen, auch wenn ihr manchmal bei weitem vielleicht nicht allem folgen konntet oder nicht mithalten konntet mit allem, ist das überhaupt nicht schlimm. Aber wir müssen da dranbleiben, wir müssen kauen und kauen und kauen. Ich bin dankbar für jeden, der sich zu Hause hinsetzt und die Bibel liest und der kaut und der kaut. Wir müssen permanent dabei sein, ja, damit da der Saft rauskommt. Und insbesondere eben auch in Bezug auf die Vergangenheit. Und die ganze Rettung haben wir gesehen, wie wunderbar und wie herrlich sie waren. Hier werden sie erinnert. Schaut euch das an. Erinnert euch daran. Und was sollen sie in all dem, was jetzt in der Vergangenheit geschehen ist, sehen? Hier heißt es, schaut, wie ich euch von den Ägyptern gerettet habe. Und was hat Gott getan? Auf wie heißt es speziell hier? Auf Adlerflügeln, ja. So ähnlich wie Arche Noah, oder? Tiere beordert, Adler aufsitzen und los geht's. Nicht ganz, oder? Es waren keine echten Adler, auf denen sie geflogen sind.
Das ist ein
Bild, ne? Wir haben das. Wir haben das uns lang angeschaut. Ich empfehle die Aufnahme, sich dann zu Gemüte zu führen. Aber ganz kurz gesagt, der Adler, der ist einer, der weit oben schwebt und der eigentlich für alle Angriffe unerreichbar ist. Ja. Das bedeutet Sicherheit. Es geht hier um Sicherheit, dass Gott sie absolut souverän und sicher hergebracht hat. Der Adler ist auch ein König, König der Lüfte, sagt Elia schon, wir haben so eine CD, gell? Da kann er das dann schon sagen. König Hüfte, irgendwie so. Und es steht für Souveränität, König, der Löwe, der König der Tiere, sagt man, ja, der Adler ist der König der Luft, weil er der Größte und der Stärkste ist, sozusagen. Also gut, größere gibt es von der Spannweite vielleicht welche, aber der stärkste so. Also steht zumindest für dieses Symbol für Macht und Kraft. Und er sagt, auf Adlerflügeln habe ich euch getragen und zu mir gebracht. Ist das nochmal, ist das wichtig? Oder dass sie das sehen, dass er ihnen das sagt, dass es tatsächlich so war? Nochmal, warum? Ja, und weil es nicht immer so aussah, oder? Als die Ägypter da im Nacken sitzen und die ganze Zeit und dann laufen sie da durch das Rote Meer durch und da stehen die Wände. Ja, also ich meine doch, schon, ja, ist gut, du weißt ja nicht, wann es zurückgeht, oder?
Ja.
Ja.
Aber,
ja.
Das Erschreckende ist eigentlich, und deswegen muss es, glaube ich, immer wiederholen wie so eine Schallplatte.
Ja.
Sie haben es erlebt und haben es gleich wieder vergessen. Also
ja, das ist eben deswegen. Deswegen sage ich, das Gedächtnis ist genauso gefallen.
In der Verweisstelle 5. Mose 1, da steht, in der Wüste, wo du gesehen hast, dass der Herr dein Gott dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Aber trotzdem hatte niemand von euch Vertrauen in den Herrn. Warum?
Ja, das ist ja die ganze Zeit, was wir merken. Gell? Ja, auf jeden Fall, das ist die geistliche Realität, die wir dahinter sehen. Und wir haben da was auch angeguckt, ja, wie wird der Gerechte gerettet? Wenn wir aus menschlicher Perspektive gucken, mit höchster Not, dass überhaupt gerettet wird. Und schauen wir aus Gottes Perspektive. Und dann sehen wir, das ist absolut sicher und Gott hat die Kontrolle. Und das schaut. Ja. Und so sagt er, ich habe euch auf Adlerflügeln getragen, zu mir gebracht, ganz sicher, jetzt seid ihr hier. Und jetzt geht es um die Berufung. Das ist ganz wichtig. Die Verse sind, ihr könnt sie in dem ganzen Zusammenhang fast nicht übergewichten. Ja, es geht, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Um was geht's? Was soll das Volk Israel, wozu hat es sie hergebracht? Was ist ihre Berufung? Wozu hat er sie erlöst? Was ist das Ziel? Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so haben wir in der Vergangenheit genug gesagt, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mein Königreich von Priestern, deine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Ich würde das in drei Blöcke einteilen, diese Berufung für das Volk Israel. Das erste ist, wo sollen sie sein? Oder wessen sollen sie sein? Ja, das beschreibt diese erste Bestimmung hier. Aus allen Völkern mein Eigentum. Also es beschreibt den Ort sozusagen, wo sollen sie sein, wem sollen sie gehören. Das zweite beschreibt ihre Aufgabe. Das, was Gott möchte von ihnen, dass sie sind, oder dass sie, was er von ihnen möchte eigentlich, dass sie tun letztendlich. Ja, es ist, dass sie ein Königreich von Priestern sein sollen. Zwei Dinge, die da eine Rolle spielen. Königreich, Priester. Also wir wollen das heute näher angucken, diesen Punkt. Ja. Und das dritte ist, wie sie sein sollen. Ja, denn du kannst nicht bei Gott sein und diese Aufgaben von Königtum und Priestertum wahrnehmen, ohne heilig zu sein. Das geht nicht. Ja. Also beschreib diese drei Aspekte. Und wir haben uns letztes Mal damit befasst, was es bedeutet, aus allen Völkern Gottes Eigentum zu sein. Das ist sehr, sehr besonders und erstaunlich, was das bedeutet. Ja. Und am Anfang sind wir darüber ein bisschen gestolpert, ja, aus allen, mir gehört die ganze Erde und ihr seid mein Eigentum. Nochmal als Erinnerung, das ist wie mit dem König Ahasverus, der alle Frauen nehmen kann. Sie gehören ihm eigentlich alle. Ja. Er ist souverän, er kann sich eine aussuchen, aber dann geht er her und sagt Esther, und du bist meine. Ja. Versteht ihr? Also, er kann tun und machen, was er will. Und deswegen nimmt er sich eins heraus und sagt, du bist mein. Du gehörst zu mir. Ja. Das ist dasselbe, was wir hier antreffen. Und da haben wir angeschaut, was es bedeutet, Gott zu gehören. Oh, das ist wunderbar. Und das ist mir neulich erst auch wieder beim Spazierengehen wichtig geworden. Und das ist so, das kann man fast nicht in Worte beschreiben. Ich gehöre nicht mir selber. Wir haben das so oft gehört. Wir wissen das alles. Aber ich gehöre nicht mir selber. Ich kann nicht einfach tun und lassen und machen, was ich will. Ich gehöre nicht mir selber. Jemand anders ist hingegangen, hat einen wahnsinnshohen Preis gezahlt. Und ich bin jetzt Knecht eines anderen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist... Ich werde mir gar keine Mühe geben, euch zu versuchen, dass... Das muss durch den Geist offenbart werden. Wirklich. Was das bedeutet. Und ebenso mit den anderen Sachen, die wir jetzt hier anschauen. Wir sollten mir ein Königreich von Priestern sein. Punkt, 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 sein. Was bedeutet das? Ein Königreich von Priestern. Das ist so... Was könnt ihr damit anfangen?
Auch Diener.
Priester ist ein Diener. Okay, das ist schon mal gut, auf jeden Fall. Der Gott dient. Das ist die Berufung eines Priesters, genau. Ja, das ist der zweite Aspekt. Er vermittelt. Ja, was vermittelt er? Wen?
Zwischen Gott und dem Menschen.
Zwischen Gott und Mensch, richtig. Also das sind die zwei Hauptaufgaben, Gott zu dienen und ein Vermittler zu sein. Das ist absolut richtig.
Mhm. Das Wort Königreich?
Genau, das ist das Spannende, ja? Das ist jetzt sehr spannend. Was bedeutet denn ein Königreich von Priestern? Außerdem, warum sollen sie alle Priester sein? Sie sind doch nicht alle Priester. Hat Gott nicht in Bezug auf einen bestimmten Stamm gesprochen?
Für die Welt sind sie Priester, oder?
Hm?
Für den Rest der Welt sind sie Priester.
Ah, okay, das ist ein interessanter Gedanke. Ja, okay. Kommen wir gleich da drauf. Das ist eine gute Spur. Die wollen wir verfolgen. Königreich, was bedeutet das mit dem Königreich?
Im Grunde, wenn ich immer Königreich bin, muss ich mich um nichts sorgen. Wenn ich ein Teil...
Das ist ein Teil eines großen Ganzen, auf jeden Fall.
Und wo auch nichts fehlt. So, also...
Ja.
Ja, aber also ich finde, wenn man sich so anguckt, wenn in der Bibel vom Königreich die Rede ist, dann finde ich schon.
Mhm.
Also nicht jetzt das Weltliche, sondern.
Mhm. Ich werde es auflösen. Allerdings erst nochmal, was dieses Priestertum anbelangt. Also schauen wir das zuerst an und dann. Überlegen wir, was das heißt, ein Königreich von Priestern. Ja. Was bedeutet das mit dem Priester? Zum einen sehen wir natürlich, dass das ganze Volk berufen worden ist, Gott zu dienen. Nicht nur ein bestimmter Teil. Das heißt ja, als Mose vor den Pharao tritt, sagt er das ja nicht nur, lass mir das Volk dienen, dass mir ein paar von denen dienen. Sondern das ganze Volk soll ihm eigentlich dienen. Dazu sind sie berufen. Nicht auf dieselbe Art und Weise und nicht mit denselben Aufgaben betraut, aber trotzdem, das ganze Volk soll ihm dienen. Und letztendlich, wenn einer ein Opfer darbringt, dient er damit Gott? Auch in einer Weise, ja. Ich meine, der Priester ist der, der es ausführt, aber der andere ist es, der es bringt, ja, und der seine Hand auf den legt. Und manchmal, dass es schlachten muss sogar sein. Und ich glaube, das machen normalerweise die Priester, aber ich glaube, in Ausnahmefällen war das auf jeden Fall. Er dient auch eben damit Gott und auf ganz verschiedene Art und Weisen, indem sie die Feste feiern. Das ist ein Gottesdienst, ja. Letztendlich reicht es hinein bis in den Alltag eigentlich, ja. In dem wir Nächstenliebe leben, all diese Dinge, das ist auch im Alten Testament Gottesdienst. Das könnten wir natürlich viel, viel ausführlicher betrachten. Aber was mir auch wichtig geworden ist, das, was du eben gesagt hast. Was ist die ursprüngliche Absicht, als Gott einen herausnimmt? Das 1. Mose 12. Was ist die ursprüngliche Absicht, was Gott eigentlich vorhat? Zu tun. 1. Mose 12, 2, 3. Kennt ihr, gell? Und weil unsere Gedächtnisse Wiederkauen nötig haben, werden wir nicht müde. 1. Mose 12. Die Berufung der Absonderung. Der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Das zweite Mal segnen, Segen. Und ich will segnen, dritte Mal, die dich segnen, vierte Mal. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden, fünfte Mal, werden alle Geschlechter der Erde. Um was geht's? Was ist Gottes Absicht? Segen. Das ist so erstaunlich, nachdem der Mensch sich von Gott abgewendet hat und nachdem wir gesehen haben, wie dieser Fluch sich durchzieht, dass Gott sagt, nein, ich will trotzdem segnen. Und Abraham ist es in dir. Mann, war das ein toller Kerl. Mann, ist Gott ein großer Gott. Aber seht ihr, worauf es hinausläuft? Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das, der Zielpunkt Gottes ist nicht allein in Israel nur. Der Zielpunkt, worauf es hinauslaufen soll, der Segen soll hinausfließen auf die ganze Welt letztendlich. Also das bedeutet der Priesterdienst von Israel. Okay? Das Volk ist berufen, dass anhand dessen, wie dieses Volk in dieser Bundesbeziehung mit Gott lebt, dass das einen Effekt hat auf die anderen. Kennt ihr dazu auch die eine oder andere Stelle?
Psalm 67. Mhm. Gott sei uns gnädig und segne uns und lass sein Angesicht über uns leuchten, damit man auf der Erde deinen Weg erkenne und alle Nationen deine Rettung.
Mhm. Sehr schön, ja. Ja, absolut. Sehr gut beschrieben. Und das kommt an vielen Stellen vor. Mir schießt jetzt gerade noch 2. Könige 18 oder 19, das ist das durch den Kopf, wo Hiskia dann betet, nachdem er den Brief bekommen hat, und dann sagt am Ende: Herr, rette uns aus seiner Hand, damit alle Völker der Welterde erkennen, dass du allein der Herr bist. Ja. Immer wieder ist diese Zielrichtung da. Dann eine Stelle, die wir aufschlagen können, aus 5. Mose, wo wir merken, das, was Gott beabsichtigt, ist, dass es einen Effekt hat. Einen Effekt auf die anderen. 5. Mose 4. Vers 6 oder Vers 5. Sieh, ich habe euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr danach handelt mitten in dem Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt und tut sie. Denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, schau mal, das ist die Berufung, da soll es eigentlich hin. Ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Denn wo gibt es eine Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Schau mal, also das ist, dieser Bund soll Nähe ausdrücken, ja, und alle sollen das sehen, wie nah die beieinander sind. Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnung und Rechtsbestimmung hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Das sollen sie sehen, wie gut Gott ist, oder? Und wie gut seine Bestimmungen sind. Und wie wunderbar das eigentlich ist. Das sollen sie, sollen es erkennen. Ja, das ist, und dann nur hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst und so wieder geht das, ja. Aber das, wir sehen, wie das einen Effekt auf die anderen haben sollen, die anderen sehen sollen, was für ein wunderbarer Gott es ist und wie herrlich er mit seinem Volk handelt. Nein, was für eine wunderbare Bundesbeziehung. Das soll einen Effekt haben. Das ist Priesterdienst. Die anderen Völker sollen zum Gesetz, zu Gott hingezogen werden durch Israel. Und dadurch fließt der Segen auf alle, denn Gesetz halten, also zumindest wenn wir das den Sinai-Bund angucken, ja, Gesetz halten, Segen, Gesetz brechen, Fluch. Ja. Das ist das, was feststeht. Wir sehen natürlich, dass das Volk Israel, dass leider nicht so gut ausgegangen ist, aber erstmal jetzt diesen zweiten Aspekt möchte ich jetzt mit euch beleuchten. Bevor wir schauen, was hat es mit uns zu tun, will ich diesen zweiten Aspekt beleuchten. Was bedeutet es, ein Königreich von Priestern? Also sie sollen Priester sein, sie sollen die andere Nation, ein Licht für die anderen Nationen sein. Ja, sie sollen wie ein Leuchter sein für sie, dass wie die Motten dann hinkommen und das sehen und bestaunen und selbst letztendlich dann zum Glauben kommen. Königreich von Priestern. Zwei Aspekte, die mir da ein bisschen wichtig geworden sind. Zum einen kann das bedeuten, Priester waren ja normalerweise wenige, oder? Nochmal, die waren alle Leviten Priester? Also schon alle Israeliten waren keine Priester, aber auch nicht alle Leviten, oder? Sondern die Söhne Aarons. Ja, richtig. Also es waren wenige, okay, aus dem ganzen Volk waren wenige Priester. Wenn es hier ausgedrückt wird, dass sie ein Königreich von Priestern sein sollen, was bedeutet das?
Sehr viele,
dementsprechend, okay. Also als hätte es ein ganzes Königreich voller Priester. Ja. Alle sind sie Priester, alle dienen Gott. Was für ein herrliches Bild, oder? Bei all dem, was wir heute beobachten und sehen, und sagen, oh, das wäre genial. Wenn da lauter Leute da sind, die dienen, die Gott dienen und die als Vermittler für die anderen da sind.
Für wen?
Ja, gut, ja, für die anderen Völker in dem Sinne.
Völker.
Für die anderen Völker. Ja, also so fließt eigentlich, das ist der Segenskanal, eigentlich, wie der Segen überall hinfließen soll. Ein schönes Bild. Aber ich glaube, es ist nicht allein auf die Menge bezogen, um so eine Größenangabe zu geben. Also es ist wie ein Königreich. Es ist noch ein bisschen mehr. Und was es noch mehr bedeutet, er sagt ja nicht nur wie ein ganzes Land, sondern er sagt Königreich. Es hat etwas mit Königtum zu tun. Wenn wir zwei Stellen aus dem Neuen Testament aufschlagen, die das zitieren, wird es uns ein bisschen eingänglicher, was das bedeutet. 1. Petrus 2. Ihr dürft schon mal nachdenken, denn das ist zu euch gesagt. Erste Petrus 2, Vers 9. Ihr EFG Ditzingen aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Also das beschreibt auch das Wesen des Priestertums, das ist königlich. Ja, kann man immer noch sagen, was bedeutet dann königlich? Bedeutet das, weil es in Bezug auf den König ist, also das heißt, weil wir in Verbindung mit dem König stehen, oder hat es auch etwas mit der Natur der Priester zu tun? Versteht ihr, was ich meine? Und die zweite Stelle, die es klar macht, zumindest zwei Stellen dann in Verbindung miteinander. Offenbarung, Kapitel 1. Offenbarung 1. Vers 4 schreibt Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, und uns gemacht hat zu einem Königtum. Dann was er sagt? Uns zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Also hier teilt es zu sagen sogar. Ja, er sagt, aber sowohl
ist
es seine, so,
dass er der König ist und wir sind die ja, ihm untergeordnet
sind. Genau, ja, schon eigentlich, gell? Interessant. Ja. Warum hat er uns zu einem Königtum gemacht? Ja. Übrigens, wenn wir Offenbarung 5 lesen, nur ganz kurz weiterblättern. Offenbarung 5, da wird über die auch wieder über die Erlösten gesagt, über die, aus jedem Stamm, jede Sprache, und Vers 10 heißt es dann, 5 Vers 10 heißt es, und hast sie zu unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und andere Handschriften haben sogar, und zu Königen und zu Priestern gemacht. Interessant, oder? Also das bedeutet, selbst ihre Berufung ist eine königliche. Interessant, gell? Sie denken, hä, wir sind doch keine Könige.
Königskinder.
Ja, richtig, ja. Und das hat schon einen Zusammenhang.
König der Könige.
Ja. Ja, genau. Also da ist natürlich der Gedanke eher, über alle Könige, die es gibt, ist er der eigentliche. Ja. Aber wie du sagst, Kinder, wir sind seine Kinder, haben etwas von seiner Natur, hat er uns in uns hineingepflanzt, oder? Durch den Heiligen Geist. Ja? Also ist da irgendetwas, hat es mit Königtum zu tun. Und es hat irgendwas mit Herrschaft zu tun. Das ist interessant. Interessanter Gedanke. Das ist die Berufung vom Volk Israel. Sie sollen eigentlich eine ganze Nation sein von Königen und von Priestern. In einem gewissen Sinne.
Sie sind eine Nation von Königen und Priestern in einer gewissen Sinne. Ich sage ja nichts dagegen.
Ja, genau.
Das habe ich verstanden.
Ja, ja, genau.
Melchisedek ist doch auch König und Priester.
Ja, das ist ein guter Gedanke, ja. Also Melchisedek, mit dementsprechend auch wer?
Jesus.
Ja. Also da haben wir dieses Königtum und Priestertum schon mal vereint. Eigentlich ist es No-Go. Es geht eigentlich gar nicht. Selbst schon in der Welt war das immer schwer, wenn der Oberste eines Staates auch noch gleichzeitig der höchste Priester sozusagen war. Weil er hatte alle Macht gehabt. Dann keine Gewaltenteilung. Okay, in dem Sinne. Ja. Das haben schon die in den Nationen, in den heidnischen Völkern haben sie das oft getrennt, weil sie gemerkt haben, oh, das ist keine gute Idee, wenn wir das zusammentun. Aber in der Bibel auch ist es auch getrennt. Wenn da ein König da ist, der ist kein Priester.
Ja, der durfte nicht in den Dienst mehr, war das, der da reingelaufen ist und
der Usa bekommen. Genau, Usia. Genau, der Usia. Ja. Läuft in den Tempel rein, kriegt Aussatz. Ja.
Saul opfert.
Ja, stimmt, eben. Ja. Ja. Also da sehen wir, das ist ganz klar, auch in der Bibel ist es getrennt. Gott hat es bewusst so gemacht. Levi und speziell die Söhne Aarons, ja, Priester. Juda, eigentlich die Könige. Mit dem Thema Herrschaft. Es gibt so Worte, die rufen bei Leuten ganz unterschiedliche Dinge hervor. Wie ist für euch so Herrschaft besetzt?
Für mich nicht negativ besetzt, denn der die Herrschaft hat, der hat doch die Verantwortung. Oder viel von der Verantwortung. Kann natürlich auch anderen abgeben, aber also ich selber, ich bin eher so ein Herdentier, ich bin nicht so leidvoll, von daher bin ich froh, wenn andere leidvoll sind.
Okay, ja, das ist gut, ja.
Ja.
Aber in unserer Zeit ist es häufig schon so, dass es eigentlich negativ besetzt ist. Nicht umsonst haben wir eine Demokratie erfunden, wo das Volk herrscht, ja. Nicht mehr, also zumindest in einem gewissen Maße.
Ja, aber Herrschaft hat schon was mit, also ganz, ganz viel mit Macht zu tun.
Ja, ja, klar.
Und wenn du das siehst auf das, wie die früher auch gelebt haben, dann gab es einen Hausherr und alle anderen waren drunter.
Genau, ja.
Und so war das auf den Höfen früher auch.
Ja.
Knechte, Mägde, die waren nicht frei, die waren nicht eigen, die konnten auch nicht über Zeit.
Ja.
Verfüge oder so.
Richtig.
Herrschaft ist ja nur so negativ besetzt, weil es so missbraucht wird.
Mhm. Richtig.
Aber es ist ja schon eigentlich ganz am Anfang, ist schon im Garten Eden. Die wollten ja nicht sich unterordnen. Deswegen haben wir von dem Baum
gegessen. Genau. Und deswegen, da kommen wir gleich hin. Sind wir gleich da, um das ein bisschen zu beobachten. Aber ich fand es interessant, was verbindet man mit Herrschaft? Oftmals so Namen Kim Jong-un oder versteht ihr irgendwie so Putin. ja, klar.
Im Alltag.
Mhm.
Wer hat denn die Macht?
Klar.
Für die Kinder sind es mehr Eltern.
Ja,
für
ja genau. Ja.
In der Schule
und das ist
die Lehrer
immer fragen, wie die das finden, die Kinder. Ja. Also meine sind oft nicht begeistert. Und deswegen ist es für uns etwas, was mit Unterdrückung, was wir oft als Unterdrückung empfinden. Ja. Und dann habe ich mit einem Bruder gesprochen, das war eigentlich ein alter Bruder, der ist 30 Jahre ungefähr älter als ich oder mehr. Und sagt zu mir, ich kann es nicht verstehen. Wie kann es sein, dass wir dazu berufen sind, im Himmel mit Christus zu herrschen? Das ist doch sowas Negatives. der hatte das Herrschen als etwas so Negatives empfunden, dass er sagen kann, wie kann das sein, dass wir da herrschen sollen? Ja? Und so je nachdem, wie wir geprägt sind, jeder ist ein bisschen anders geprägt, empfindet es ein bisschen anders, aber zum Teil stellen sich uns Nackenhaare auf. Ja? Und jetzt sind wir dazu berufen, Könige zu sein und zu herrschen oder was? Oder was soll das? Lass es uns ein bisschen auflösen, und was ich behaupten möchte ist, dass es eigentlich Gottes Absicht ist, durch Herrschaft zu segnen. Genesis 1. Gottes ursprüngliche Absicht ist es, lass uns mal so stehen. Gottes Absicht ist es, durch Herrschaft, auch durch menschliche Herrschaft zu segnen. Genesis 1. Da heißt es, Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Also zwei Arten und Weisen, oder? Wir sehen auf der einen Seite Nachkommen, es soll sich über die Nachkommen soll der Segen sich ausbreiten. Deswegen ist es auch so wichtig, oder? Durch das ganze erste Buch Mose und auch weiter durch das ganze Alte Testament ist das sehr, sehr wichtig in dem Gedanken. Also der eine Segenskanal ist Nachkommenschaft und der zweite, der jetzt nicht parallel läuft, sondern die überlappen sich sozusagen, und macht die füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ja? Also Gott sagt eigentlich den Menschen, er soll herrschen, und durch seine Herrschaft soll der Segen Gottes, den er hier über sie ausspricht, sondern nicht nur bei ihnen bleiben, sondern dass er sich ausbreitet. Wiederum, der gleiche Gedanke wie Genesis 12. Der Segen soll sich ausbreiten auf die ganze Erde.
Obwohl ich mich frage, was das Herrschen da ist über diese Tiere. Wie lebt sich das, weil die ja noch nicht gegessen wurden? Also die mussten ja nicht erjagt werden. Am Anfang waren die ja nur Vegetarier.
Ja, das ist eine gute Frage. Aber Herrschen hat ja nicht nur mit Ausbeuten sozusagen zu tun. Ja. Aber
was sollen die den Fischen sagen, ob sie rechts oder links schwimmen sollen? Das schon auch, das ist schwierig.
Ja.
Was soll ich über die Fische herrschen? Was soll ich denen nicht sagen?
Aber es ist ganz am Anfang, Gott schuf und Gott benannte Tag und Nacht und so weiter. Und sobald er Adam geschaffen hat, hat Gott nichts mehr benannt, sondern Adam hat alles.
Benannt.
Ja. Alle Tiere, seine Frau, alles. Und es ist Gott. Da Adam in sein Bild geschaffen worden ist, hat er quasi seine Herrschaft übertragen. So Gott hat durch Adam...
Ja, ein Teil zumindest weitergegeben. Ja.
Nee, aber ich meine nur, denn der war quasi...
Ja, ja. Ja, letztendlich, ja. Eben, ja. Und es ist aber auch nicht nur, ich denke auch, dass er sich die Tiere nützlich macht, oder? Es ist auch etwas, du kannst Schafe, kannst du scheren, Wolle daraus machen, alles Mögliche, ja. Auch das ist ein Teil dieser Herrschaft ausüben. Ja? Das bedeutet, die Erde, denke ich, untertan machen. Sie durchaus auch für sich nützlich zu machen. Er soll den Garten bebauen, bewahren, arbeiten, aber nicht einfach nur, dass es schön aussieht, sondern auch, dass es einen Nutzen bringt. Ja? Kann man vielleicht noch drüber nachdenken, was das genau dann für sie damals bedeutete, aber für mich ist erstmal dieser Grundgedanke wichtig. Gott will durch Herrschaft segnen. Gott will, dass der Herr durch die Herrschaft sich Segen auf die ganze Erde ausbreitet letztendlich. Wir wissen, was dann passiert ist. Genesis 3, Sündenfall. Und wir wissen auch dann, was in Vers 16, oder? 3 Vers 16. Vers 15 ist das, was wir allermeistens angucken. Jetzt Vers 16. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Schon mal interessant. Nachkommenschaft ist jetzt nicht einfach nur mehr wunderbar, Friede, Freude, alles toll. Es ist schon da, geht der Fluch. Ja? Der erste Segenskanal schon von dem Fluch überschattet. Okay. Und dann, was die Herrschaft anbelangt. Und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und da wissen wir, was es ein anderes Herrschen ist. Ja. Aber was ist das für ein Verlangen? Ja, das wissen wir auch, was das für ein Verlangen ist. Oder? In 4 Vers 7 heißt es sagt Gott zu Kain, kurz bevor er das tut, was er tut. Er sagt, ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich, also dein Gesicht. Wenn aber nicht recht, so lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Also was ist das für ein Verlangen von der Sünde hier? Nicht, dass ich jetzt die Sünde mit der Frau gleichsetze, aber einfach nur dieser Gedanke, das ist dieselbe Redewendung. Das Verlangen sein, was bedeutet, was ist das für ein Verlangen?
Auch im Urtext ist gleich.
Ich gehe stark davon aus, ja. Könnte man nachprüfen, aber das ist so, nach dir wird ihr Verlangen sein. Das ist eine ganze Wendung, die gleich klingt. Ja. Und das, was hier der Gedanke ist, die Sünde will die Macht über den Kain gewinnen. Sie hat nicht so ein schmachtendes Verlangen, sondern sie will herrschen über ihn. Aber dann ist sein hier der Mann wird über sie herrschen, hier du sollst über die Sünde herrschen. Ja. Also das bedeutet, hier findet ein Machtkampf, ein gegenseitiger Machtkampf statt. Nicht mehr gut. Nicht mehr gut. Aber es ist interessant, wenn wir dann weitergehen, Und die Verheißung auch an Abraham erneuert und wiederholt wird, heißt es hier auch in Genesis 17, wenn ihr das mal aufschlagt. Vers 5, da heißt es, und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Auch da wieder, gell? Das scheint wieder durch. Segen für alle Völker. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Also, auch hier wieder dringt dieser Gedanke durch. König, durch das Königtum. Und so könnten wir noch einiges weiter verfolgen, aber letztendlich bei unserem Text kommen wir dann wieder dahin. Ja, ein Königreich von Priestern. Sie sollen im Prinzip herrschen eigentlich und Priester sein für die ganze Erde. In einem positiven Sinn. Das ist natürlich die große Frage, haben Sie das? Aber was extrem, extrem wichtig ist, herrschen Sie autonom?
In der Abhängigkeit von Gott.
In der Abhängigkeit von Gott. Das ist so wichtig. Wir merken, die Herrschaft ist nur dann eine Herrschaft des Segens, wenn sie in der Unterordnung zu Gott steht. In der absoluten Unterordnung zu Gott. Sobald sie sich auflehnen gegen die Herrschaft Gottes, wird auch ihre eigene Herrschaft eine Herrschaft des Fluches. Also diese Segensherrschaft kann nur unter der absoluten Unterordnung unter Gott stattfinden. Sonst wird niemals Segen fließen, denn woher soll der Segen fließen? Aus uns? Stell dir vor. Woher? Bei Israel sehen wir dann, dass sie, könnten wir auch viele Verse dazu aufschlagen, oder? Mein Name wird verlästert unter den Nationen den ganzen Tag. Das ist genau das Gegenteil, oder? Was eigentlich geschehen sollte. Was eigentlich die Berufung gewesen wäre. Und es gab, dennoch gab es auch wunderbare Zeiten, oder? Wo wir das vorgeschattet sehen, dass es auch passiert ist, oder? Wenn ihr die Geschichte Israels durchfliegt, gab es Zeiten, wo Gott großen Segen durch gute Herrschaft ausgegossen hat. Mhm. Zeig einfach nur ein paar Beispiele.
David, Salomo.
David unbedingt, ja. Salomo.
Mit so einer
Kurve. Ja,
ja.
Ja.
Josia,
das Josia, Hiskia, gell? Wunderbare Zeiten, wo Gottes Segen und seine Segen durch Herrschaft, durch positive Herrschaft ausgebreitet worden. Aber der allgemeine Weg, wir sehen ihn sehr, sehr klar. David hat eine herrliche Vorschattungsfunktion wiederum auf Christus, ja. Weshalb Gott hier eine Lektion mitteilt, aber wohin der ganze Weg führt, ist ganz klar, ist vorgezeichnet. Und leider, das Ende vom Lied ist, also wenn wir jetzt durchgehen, eigentlich bis zum Neuen Testament, wo sehen wir Israel? Als Haupt aller Nationen und als wunderbares Priestertum und Zeugnis?
Das ist aus heutiger Perspektive, oder?
Ja, wenn wir bis an die Grenze, sag mal, gehen zwischen Alten und Neuen Testament. Als Jesus auftritt, oder was, wie ist die Situation vom Volk? In der Knechtschaft, oder? Mhm. Unter Rom. Und sind sie Priester? Mhm. Nein. Bis dahin, sogar, dass sie dann...
Sie haben einen großen Tempel.
Wir haben einen großen Tempel, ja, und meinen Gottesdienst zu tun, aber dass der eigentliche Tempel kommt... Was machen sie? Der eigentliche Tempel ist Christus.
Ja, ja.
Was machen sie mit ihm?
Ja. Aber es ist auch in Apostelgeschichte interessant, wo ihre größte Wutausbrüche kommt daher, wo jemand sagt, ich bringe den Heil zu den Nationen.
Klar.
Das war immer dieser Knackpunkt, wo Stephanus wird dafür getötet und Paulus und
ja. Da kann er reden, da kann Paulus seine Verteidigungsrede reden, bis er kommt, dass in seiner Berufung heißt, ich sende dich hinaus zu allen Nationen und da drum brechen sie. Genau da.
Diese Exklusivität verloren geht für
sie. Ja, also sie haben auch dieses Priestertum, die Aufgabe, ein Licht für alle Völker zu sein, haben sie nicht in der Art und Weise wahrgenommen. Ja, sie sollten abgesondert sein, ja. Aber es sollte die anderen in einer positiven Weise anziehen. Okay? Und nicht, ihr habt gar nicht, versteht ihr, was ich meine?
Es gab ja auch die Möglichkeit,
ja,
überzutreten zum Judentum, mhm, damals. Ja.
Sicher, ja.
Das wird dann schon vernachlässigt von denen.
Mhm. Absolut. Absolut. Und so sehen wir, und dann, als dann auch ein gewisser Höhepunkt, Johannes 19, dann stellt Pilatus ihn nochmal vor sie hin und sagt, was, euren König soll ich kreuzigen? Sagt, wir haben keinen König außer den Kaiser. Versteht ihr? Die, normalerweise würden sie sagen, außer Gott. Sie würden immer außer Gott sagen. Aber sie sind in so einer Situation, sie sind so weit weg, dass sie sogar sagen, wir haben keinen außer dem Kaiser. Damit sie Pilatus dahin kriegen, Christus, dass er ihn kreuzigt. Wahnsinn. Aber das Herrliche und das Wunderbare ist, dass da der zweite Knecht kommt. Und der hat die gleiche Berufung. Ein König und ein Priester zu sein. Und da könnten wir lang studieren, oder? Das ganze Bild von Jesus als Priester, von seinem Königtum, allein da könnten wir das ganze Matthäus-Evangelium durchgehen. Vielleicht, ich weiß nicht, mal sehen, ob ich das in der Predigtreihe angehe. Das ist mein Gedanke momentan, das vielleicht zu machen. Also ein sehr, sehr weitläufiges Thema, und wir sehen, dass Christus das perfekt und wunderbar erfüllt. Mir ist jetzt aber noch wichtig für uns, wir haben vor 1. Petrus 2, Vers 9 gelesen, dass wir ein königliches Priestertum sind. Wir haben Offenbarung gelesen, dass wir die Berufung haben zu herrschen. Und das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise bezogen auf die Ewigkeit, gar keine Frage. Hat es einen Bezug für unser Leben heute auch? Was denkt ihr? Lass kurz einen kurzen Blick. Ja, passt. Was, wenn ihr so ein bisschen durchgeht, durch das Neue Testament, haben wir irgendeine derartige Berufung? Es heißt nämlich, also nur zum Gedanken, es heißt, wir sind mit Christus gestorben, gekreuzigt, begraben, wir sind mit ihm auferweckt und wir sitzen in einer gewissen Art und Weise mit ihm in der Himmelswelt. Und was macht er in der Himmelswelt? Er herrscht, er regiert. Okay. In welchen Bereichen und Dimensionen hat das etwas mit uns zu tun? Was denkt ihr?
Das ist wirklich für mich eine sehr große Frage. Weil Jesus, der Adam war Herrscher. Mhm. Und Jesus ist gekommen und durch Adam hat der Mensch die Herrschaft verloren. Mhm. Und denn als Jesus gekommen ist, Paulus sagt, er ist der zweite Adam. Mhm. Und so der wiederherstellt, der Mensch herrscht wieder, mhm, durch den Mensch Jesus. Mhm. Und das ist wir haben wieder den Zepter in der Hand, sozusagen durch Jesus. Aber was bedeutet das? Die Pfingstler, die benutzen das sehr gern, weil du hast Macht und kannst du alles durchknallen. Aber ich würde sehr gern eigentlich wissen, was das eigentlich wirklich bedeutet. Ja, ich verstehe es nicht so ganz.
Ja, es ist auch etwas, wo ich durchaus noch am Nachdenken bin, aber gewisse Aspekte sind mir wichtig geworden, und die will ich mit euch teilen. Fällt euch irgendwas ein, bevor ich was sage?
Für mich heißt Herrschen in erster Linie Urteilen.
Urteilen, okay.
Wenn es viele Menschen und Individuen gibt und jeder hat ein bisschen einen anderen Gerechtigkeitssinn, dann sagt der eine, ich finde, das ist jetzt okay, und der andere sagt, nein, ich finde das nicht okay, das stört mich. Und dann braucht es eine Autorität, die sagt, so und so ist es.
Ja.
Und das ist der herrscht.
Das ist ein Teilaspekt von Herrschen, ja?
Ein Teilaspekt, ja.
Das erschließt sich nicht ganz darin, aber es ist ein Teilaspekt von Herrschen. Ja.
Herrschen geht ja immer nur dann, wenn die anderen gehorchen.
finde ich auch wichtig.
Jein. Nee. Herr Christus nur, wenn... Ja. Verstehst du, was ich meine?
Hat Gott nur für das Volk gesorgt, wie sie gehorcht haben? Oder war er nicht treu und hat ihnen so viel über die Jahre Gutes getan? Mhm.
Herrscht Christus nur, solange die ganze Welt sich ihm unterwirft.
Dann
er herrscht ja. Was egal, was sie machen.
Sie werden die ausführende Gewalt gehorchen.
Ja. Also, okay.
Aber er sagt, alle Macht ist mir gegeben, geh in die Nationen. Mhm. Und wir haben schon Macht in der, ich weiß nicht, geistige Welt, dass wir die Autorität zur Verfügung haben, Dämonen auszutreiben, zu heilen, wenn es dran ist und so weiter. Diese Macht ist uns gegeben.
Mhm. Also die, das ist etwas, was Gott oder was Jesus seinen Jüngern weitergegeben hat, auf jeden Fall. Mhm. Eine gewisse Kraft, das ist auch ein Teil der Herrschaft ausüben, auch wenn man da eben das, was du vorher erwähnt hast, dieses zu meinen, wir sind jetzt die Kings oder wie auch immer, ja, da ein bisschen natürlich ein bisschen aufpassen muss, weil die Apostel und all die haben das nie so in dem Sinne eingesetzt, ja, wir sind jetzt die, ja, sondern das war etwas, was manchmal fast beiläufig geschah und das war nicht das Eigentliche, worum es sich dreht. Ja, das bezieht sich immer auf etwas anderes. Immer muss es etwas, die Botschaft tragen und unterstützen, und wenn es das tut, ist es gut. Wenn es die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, ist es schlecht. Also Petrus, Paulus, Johannes sagt, was seht ihr auf uns, als ob wir das aus uns vollbracht haben? Wer sind wir? Ja. Ich sage, welche Aspekte mir dazu wichtig geworden sind. Spricht das Neue Testament etwas von Hauptsein? Was für viele von uns auch zutrifft. Es trifft nicht auf alle in gleicher Weise zu, aber auf viele. Zumindest haben wir einen gewissen Teil jetzt Männer hier, die sind berufen, Haupt zu sein. Das bedeutet auch in gewisser Weise Herrschaft auszuüben. Und Gottes Ziel und Gottes Absicht ist, durch eure Herrschaft, steht die Herrschaft. Deswegen sage ich, was verbinden wir mit Herrschaft? Wenn wir das so hören, immer vorsichtig sein, ja, wer das wie auffasst. Ja. Aber es ist letztendlich Hauptsein, bedeutet Herrschaft ausüben. Ja. Also ist deswegen, wir haben manchmal im Ehepaarkreis dann so ein bisschen diskutiert, ja, das ist dann der, halt, wenn es überhaupt gar nicht mehr weitergeht, der dann die letzte Entscheidung trifft. Das ist zu kurz. Das ist nicht, damit erschließt sich das nicht. Es bedeutet letztendlich Herrschaft auszuüben. Und Gottes Ziel aber ist es, dass zu durchbrechen, was permanent passiert, du versuchst über deine Frau zu herrschen, also ich spreche aus der Mannesperspektive jetzt, die Frau versucht über ihn zu herrschen, sondern es möchte Segen wirken durch diese Herrschaft. Der Segen soll ausgebreitet werden. Okay?
Ist es dann in dem Sinn, weil er sagt, die Männer sollen die Frauen lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat? Also ja. Ist das eigentlich geliebte Herrschaft?
Das ist das, ja, also oder mit unter, das ist auch nicht, was es, ja, doch, klar, das ist die Motivation, die hinter der Herrschaft stecken muss, ja. Aber die, wie sie sich dann entfaltet und wie sie sich zeigt, das kann sehr unterschiedlich sein. Mhm. Ja, das kann in aufopfernde Liebe sein, dass man sein Leben letztendlich hinlegt. Das kann manchmal in einer Zurechtweisung sein. Es kann ganz unterschiedlich sein, versteht ihr, was ich meine?
Ja.
Es kann ganz so.
Auf jeden Fall nicht zum eigenen Vorteil.
Also ja.
Das ist nicht Herrschaft.
Richtig.
Im guten Sinne.
Genau, absolut. Und so hat jeder gewisse Verantwortungssituationen in einer gewissen Art und Weise, da wo Frauen Kinder haben, sind sie auch in gewisser Weise Haupt, ja, über sie, ja, und haben da eine Verantwortung, durch sie soll der Segen weiterfließen letztendlich auf die Kinder, ja. Verschiedene andere Situationen, die Gott uns hineingestellt hat, manche mit mehr, manche mit weniger, was aber auf alle uns Christen zutrifft.
Sünde.
Genau, absolut. Über die Sünde sollen wir herrschen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Welche Stelle müssen wir aufschlagen? Ja, okay. Das ist im Alten Testament.
4. Mose, was du zuerst auf.
5. Mose 4.
5. Ja.
Könnte man vielleicht auch. Ich habe eine aus dem Neuen Testament.
Sein, wie ich auch heilig bin. Der Wandel soll heilig
sein. Ja, aber da kommt jetzt nichts mit Herrschen. So, es geht ums Herrschen.
Römer, oder?
Römer? Ja, ja, knapp daneben. 5. Richtig. Römer 5. Das denn wenn durch die Übertretung des einen, Vers 17, Entschuldigung. Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, wer ist der eine? Jetzt nochmal.
Adam.
Der Adam. Ihr seid alle auf dem vorhandenen Zug, perfekt. So werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe und der, den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Und das ist hier letztendlich um die Herrschaft auch über die Sünde geht, wird, denke ich, aus dem ganzen Kontext klar. Ja. Aber das ist letztendlich die Berufung eines dessen, der, wir sehen, was passiert, also nochmal das Auseinanderdröseln, weil er schreibt ja immer so kompakt, wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat. Also, wer herrscht hier?
Tod.
Der Tod herrscht. Wie herrscht er? Dadurch, dass einer eine Übertretung begangen hat. Dadurch herrscht der Tod über alle. So werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade, der Gabe der Gerechtigkeit empfangen.
Gabe der Gerechtigkeit? Das Heilige Geist?
Nein, das ist die Gabe der Gerechtigkeit. Das ist das zu, genau, die, das, die Rechtfertigung. Ja? Dadurch, dass Gott dieses Geschenk der Rechtfertigung uns gegeben hat. Also wenn das schon durch den einen der Tod über alle geherrscht hat, so gilt jetzt aber, dass letztendlich durch den Überfluss der Gnade, und woher kommt der Überfluss der Gnade? Wenn wir ein bisschen vorher lesen, ist es klar, dass es durch das einen Gehorsam, ja, dadurch, dass Christus gehorsam gewesen ist, ist die Gnade noch viel überströmender geworden, heißt es. Ja, ja. Und dadurch, das ist die Grundlage dafür, dass der Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit kommt, aber der Effekt letztendlich ist, nicht mehr der Tod herrscht, sondern wir herrschen im Leben. Über was letztendlich? Über die Sünde. Die Sünde ist das, was den Tod hervorruft letztendlich. Okay? Von dem Tod sind wir befreit durch Christus. Jetzt sollen wir, oder es heißt hier nicht mal sollen, sondern es heißt sogar werden. Das ist echt. So werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Sie werden herrschen. Das ist immer die Frage. Bis zu welchem Grad und bis zu welchem Maße, ja? Aber sie werden herrschen. Das ist unsere Berufung, ihr Lieben. Wir sind berufen, in einem gewissen Grad zu herrschen. Und das bedeutet in allererster Linie über die Sünde.
Aber da geht es ja vor allem über unsere eigene.
Es geht ja gar nicht um den anderen. Nein, da geht es um uns. Ja, über die Sünde des anderen kann ich nicht herrschen.
Ja, genau. Nee, aber auch nicht über das, was allgemein ist, sondern einfach über das.
Ja, das bedeutet, über meine Sünde, über meine alte Natur sind wir berufen zu herrschen in Christus.
Wir sagen jetzt so schnell, oder du sagst jetzt so schnell, in gewissen Grad, das kann man hier nicht rausgeben, was das wäre.
Richtig, ich meine, das ergibt sich immer, der Punkt ist immer der. Ich sage, ich bin nicht immer am Argumentieren. Wenn wir hineingehen und ganz tief reinzoomen und dann wir brauchen immer die ganze Schrift. Wenn du immer nur eins nimmst und dich darauf fixierst, daraus kannst du alles drehen, du kannst alles machen daraus. Wir brauchen immer die ganze Schrift, damit wir alles sehen. Das ist also, es muss zumindest schon das Ziel sein, ja, ich weiß, es ist ein hohes Ziel, aber da müssen wir hinkommen, weil du kannst an verschiedenen Stellen, wenn du das klassische Beispiel, sage ich immer, ganz Judäa und Jerusalem kamen zu ihm heraus. Ja, da steht aber ganz, versteht ihr? Da steht ganz. Ja, okay, aber wir müssen gucken, was ist jetzt damit gemeint? Meinte wirklich jeder einzelne Mensch oder was meint er damit? Wenn du dich nur auf eine Sache fixierst und einfach nur die Worte nimmst, wie sie sind, kannst wirklich viel daraus machen. Oder an anderen Stellen, wo 1. Korinther 11, wo es ums Haupt geht, ja, da kannst du, da ist nicht gleich klar, was ist mit Haupt gemeint? Ist es derjenige gemeint wiederum, der die Herrschaft ausübt, oder ist wirklich der Kopf gemeint? Ja, du brauchst immer den gesamten Kontext hier, der hier vorhanden ist, und du brauchst immer die ganze Schrift. Deswegen müssen wir immer tief hereingehen, nicht nur oberflächlich lesen, tief hereingehen, das hat viel Bedeutung, aber auf der anderen Seite brauchen wir das Ganze. Lass uns das festhalten, lass uns darüber staunen, was Gott gemacht hat. Denn, ihr Lieben, es ist eine hohe Berufung, König zu sein, Priester zu sein. Boah, Lieben, wenn wir nachdenken, wer wir eigentlich sind. Wer sind wir, dass Gott das mit uns machen würde? Wir sind doch Gewürm. Wir sind doch seine Feinde gewesen. Wie sollen wir herrschen? Wie sollen wir priesterlich leben in dieser Welt? Lasst uns über diese tief und herrliche Berufung nachdenken und sie wertschätzen und einerseits Gott anbeten, aber auch ihn zu bitten, dass es mehr und mehr durchdrücken darf in unserem Leben. Nicht aus uns, aber aus dem, dass er uns mit seiner Kraft ausgerüstet hat. Das ist sein Geist. Lasst uns das machen. Ich danke dir, Herr, dass du mir, der ich so unwürdig bin und der ich so geübt bin im Versagen, dass du mir diese Berufung trotzdem zugesprochen hast, Herr. Und du hast nicht irgendein idealisiertes Bild von mir gehabt am Anfang und hast mir diese Berufung ausgesprochen und ziehst sie mit der Zeit irgendwann zurück, nachdem du merkst, was für ein Versager ich bin. Herr, das ist menschliches Denken. Du kanntest mich von Anfang an. Du kennst die tiefsten Abgründe in meinem Herzen und alles liegt offen vor dir. Und ich will dir so danken, Herr, dass du deine Gnade ausgegossen hast, dass du deine Rechtfertigung über mich gekleidet hast. Danke, Herr, dass ich so eine gewaltige Berufung leben darf, dass ich Priesterdienst ausüben darf, dass ich herrschen darf. Ich will dich bitten, Herr, dass du Segen wirkst auch durch mein Leben. Ich habe aus mir nichts heraus, Herr. Aber deine Gnade möge wirksam sein und möge wirksam werden in jedem Einzelnen von uns, damit andere Menschen das erkennen und damit andere Menschen deine Größe und deine Herrlichkeit erkennen, damit sie sehen, Herr, was für ein gewaltiger Gott du bist, dass sie auf die Knie gehen und dich anbeten, dass sie selbst zu solchen werden, die diese Berufung leben und wahrnehmen. Danke dir, Herr, dass du so wunderbar und so groß bist, trotzdem, dass der Mensch so klein und niedrig ist, so gering. Segne jeden Einzelnen, Herr, wenn er nach Hause geht, segne uns im Nachdenken, im Verarbeiten, im Vertrauen. Dir sei die Ehre für alles. Amen. Ich möchte euch Mut machen, darüber nachzudenken, über diesen Vers. Nehmt ihn mit nach Hause, verdaut ihn. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade, der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Gott segne euch. Danke.
Tschüss.